ich finde dich attraktiv, hier ist meine Nummer. Falls du auch Single bist, meldest du dich und wenn nicht, meldest du dich halt nicht.
Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Hallo und herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Ich hoffe, dir geht's gut und hast eine schöne Zeit gehabt und genießt jetzt diesen Podcast mit mir und meinem Gast. Die Frage ist, bist du bereit für eine Beziehung voller Liebe statt Einsamkeit? Diese Frage wird mein Gast beantworten, beziehungsweise der trägt dazu bei, dass du eine glückliche Beziehung führen kannst. Ich freue mich ganz riesig über Jens Hermes, Dr. Jens Hermes. Hallo Jens, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Hallo Sven.
Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer ist Dr. Jens Hermes?
Ja, gerne. Also ich bin Jens, bin 40, bin Vater einer 2-jährigen Tochter, bin verheiratet, wohne seit 15 Jahren in der Schweiz, bin aber sonst ursprünglich Nordlicht, bin in der Nähe von Bremen aufgewachsen, habe später in Münster studiert. Ich habe wirklich einen Doktor, das ist nicht nur so wie andere Leute, die sich Date-Doktor nennen, sondern ich bin wirklich Doktor, nur eben nicht der Psychologie, sondern der Chemie. Und hatte dann selbst 2008 eine schwierige Phase. Mir hat Therapie nicht geholfen. Ich habe mich weiter auf die Suche gemacht, habe dann über eine Art Gruppentherapie wirklich für mich die Veränderung gefunden und habe dann 2011 angefangen, Leute zu begleiten. Und das Spannende war, immer mehr kamen Leute zum Thema Beziehung. Und das war auch das Thema, mit dem es bei mir damals anfing. In dem einen Jahr ging meine Beziehung ging kaputt, die Ehe meiner Eltern, mein Bruder war verlobt, das ging auch kaputt. Das war dann irgendwie so viel, dass ich halt dann damals das mit Therapie angefangen hatte. Und weil eben, also meine Geschichte mit Beziehung angefangen hatte, habe ich gedacht, ja, dann spezialisiere ich mich doch auf das Thema noch ein bisschen weiter. Habe mich da dann ja mit Bindungstheorie und Narzissmus und toxischen Beziehungen, Kommunikation und all diesen Sachen auseinandergesetzt. Und ja, begleite heute Vollzeit Leute auf diesem Weg.
Musst du deine Geschichte kurz erzählen?
Diese Trennung hatte schon einiges mit mir gemacht, aber natürlich die Sachen, die mir aufgefallen sind, waren natürlich vorher auch schon präsent. Meine typischen Verhaltensmuster waren, ich habe es probiert, allem recht zu machen. Ich habe zu allem Ja und Amen gesagt, ich habe mich verstellt. Ich kannte darum auch meine Bedürfnisse gar nicht so richtig. Also meine Freundinnen hatten damals gesagt, ja, mach du doch auch mal einen Vorschlag, wo wir essen gehen können oder was wir machen, und zeigte mir irgendwie ein bisschen Interesse. Und war mir aber, nee, so dieser ganz toxische Spruch, happy wife, happy life. Ja, da ist was dran, aber wenn ich selbst nicht happy bin, dann bringt es auch nichts, wenn die Frau oder Partnerin glücklich ist. Vor allen Dingen, sie haben wirklich, das habe ich an diesen Sätzen gehört, zeig doch mal Interesse. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe volles Interesse an dir, weil ich tue ja alles, damit du glücklich bist. Aber es waren einfach so Muster, die ich halt von früh an so trainiert hatte, die mir nicht gut getan haben, aber eben auch der Beziehung nicht. Hatte sehr viel Selbstzweifel, also ich habe auch schlecht mit mir gesprochen, das habe ich gemerkt. Und ich war dann mittlerweile so achtsam, dass ich gemerkt habe, wie schlecht ich mit mir spreche. Also habe ich mir praktisch zweimal auf den Kopf geschlagen. Einmal beim schlecht Sprechen und dann, dass ich schlecht mit mir gesprochen habe. Ich habe mich für praktisch alles gerechtfertigt. Also wenn ich damals in dieser Phase zur Doktorarbeit gekommen bin, morgens besonders früh habe ich mich gerechtfertigt im Gedanken. Wenn ich später gekommen bin, habe ich mich gerechtfertigt. Wenn ich mich mal schick angezogen habe, für den Ausgang habe ich mich gerechtfertigt im Kopf. Wenn ich zu leger angezogen war, ich hatte immer eine Ausrede parat, weil ich immer Angst hatte, angegriffen zu werden. Also ich war sehr viel im Kopf und habe halt gemerkt, am Ende hat es sehr stark an meinem Selbstwert gezogen. Und wenn ich den Leuten davon erzählt habe, das war das Spannende, haben die gesagt, hä, du, Therapie und so Coaching, du hast doch voll das starke Selbstbewusstsein. Das war also spannend, weil nach außen sah anscheinend alles nach heile Welt aus, aber in mir drinne war so ein, ja, Kampf mit mir selbst.
Ja, das kenne ich. Also allen Leuten recht machen, der Kampf in mir, im Kopf, das ist irgendwie bei mir auch so, was du schon sagtest. Was passierte dann, dass du dann irgendwann den Weg gefunden hast und gesagt hast, so, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, jetzt mache ich das, was ich heute mache?
Da waren schon einige Jahre dazwischen, weil dieser Prozess, also ich habe ja eben 2008 ungefähr damit angefangen, auf diesem Weg, oder 2009, und dann habe ich halt sehr viel probiert. Also der erste Versuch war halt ja auch in Richtung Therapie, dann mit der Gruppe, dann war ich hier auf dem Seminar. Also ich habe also praktisch all diese Sachen, die ich heute habe, mir so bausteinmäßig zusammengebaut, weil ich eben das Gefühl hatte, so, jeder bietet nur ein bisschen was an. Also wenn ich praktisch so diese Eistüte des Glücks haben wollte, musste ich halt irgendwo mir die Tüte holen, hat irgendwo den Geschmack und den Geschmack und den Geschmack und den Geschmack. Also es gab praktisch keine Eisdiele des Glücks. Und weil mich das eben gestört hat, war das auch ein bisschen mein Fokus mit dem, was ich heute mache. Weil viele Leute fragen, ja, machst du NLP? Sag ich, ja, machst du energetisch? Ja. Machst du Stellen? Ja. Machst du Hypnose? Ja. Ich will irgendwie alles drin haben, damit nicht eben Leute, so wie ich, von Höcksken zu Stöcksken laufen müssen und sich Glückseistüte zusammensetzen müssen, sondern die halt an einem Ort bekommen. Das war eben auch mein Fokus mit den ganzen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, um das eben auch so machen zu können. Und der Prozess, das wirklich hinzugehen, war, ich habe halt 2011 das erste Mal wirklich jemand gecoacht, weil es eben in der Gruppe war. Das war keiner da, der die nötige Erfahrung hatte. Also bin ich halt reingesprungen und die Leute waren sehr überrascht, dass ich nach der kurzen Zeit das schon so gut mache und ich auch. Und habe gemerkt, oh, das tut mir vor allem gut. So dieses von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, war was ganz anderes als in der Wissenschaft mit Zahlen, Daten, Fakten alleine im Labor stehen. Und habe dann gedacht, oh wow, wenn sich das so schön anfühlt, für mich und die andere Person, will ich das dann mal weiter ausbauen. Und diesen Fokus habe ich das dann einige Jahre wirklich nebenberuflich gemacht, hier mal Freunde, da mal ein Wochenende geleitet. Und habe dann immer gedacht, so jetzt mache ich mal diesen Sprung, begebe mich Richtung Vollzeit-Selbstständigkeit.
Ich möchte heute mit dir über Beziehung sprechen. Ich finde das so ein ganz spannendes Thema. Und irgendwie jeder von uns wünscht sich ja eine funktionierende Beziehung, aber nicht alle Beziehungen funktionieren ja. Du hast es ja auch schon gesagt, viele sind toxisch, sind angespannt, laufen nicht rund. Da hast du auch gesagt, auch da helfe ich.
Ich kann ja mal ganz grob sagen, was so die Fokusbereiche sind von Problemen, die ich betreue.
Gerne.
Das, was wirklich am häufigsten ist, sind Leute, die relativ frisch getrennt sind. Die eben im Herzschmerz sitzen oder im Liebeskummer und einfach merken, oh Mist, das tut jetzt richtig weh. Und ich habe vor allem Angst, dass es beim nächsten Mal wieder so kommt, weil die nicht wissen, warum. Was waren die tieferliegenden Muster? Das heißt also, die Leute haben schon eine gewisse Achtsamkeit oder Reflexion, dass es mit ihnen zu tun hat. Und da aber sicher gehen wollen, dass sie halt die Muster, die sie haben, nicht mehr bleiben und sie relativ rasch ihr Leben wieder genießen können. Das andere sind Leute, die Single sind und sich blockiert fühlen. Die merken, ah, jetzt bin ich schon relativ lange Single und irgendwas bremst mich hier. Und da machen wir teilweise auch ja relativ tiefe Arbeit, wo irgendwelche Blockaden gefunden wurden oder irgendwelche Sachen. Eine Klientin hatte vor ziemlich genau einem Jahr, beruflich und privat sind einige für sie heftige Sachen passiert. Und die arbeiten jetzt alle auf, dass sie eben ja wieder praktisch frisch aufspielen kann und eben wieder strahlen kann. Also dieses Tal der Tränen verlassen kann. Und es kommen auch immer Leute zu mir, die sagen, ich will mich eigentlich nicht trennen, aber wir sind gerade an einem schwierigen Punkt. Hilf mir doch mal. Und das Spannendste, das sind eigentlich fast immer Leute, die alleine kommen und wo wir dann darüber, dass die Person in die Selbstliebe kommt, Grenzen setzen kann, anders kommunizieren kann, vielleicht mit den Gefühlen besser umgehen, weniger aufbrausend, können wir auch so einige Ehen und Beziehungen stabilisieren oder, wenn wir das Wort in die Hand nehmen wollen, retten, weil einfach eine Person ihre Arbeit macht und die Muster ablegt und dadurch spannenderweise die andere Person, die teilweise gar nichts von dem Coaching weiß, sogar positiv mit beeinflusst wird.
Da bin ich jetzt überrascht, dass das funktioniert, wenn ein Partner zu dir kommt und sagt, Jens, hilf mir mal, dass das funktioniert in der Beziehung.
Ja, also es klappt natürlich nicht immer. Dafür muss der Partner natürlich auch wirklich bereit sein, auch Sachen zu machen. Aber jetzt, wenn ich an eine Klientin denke, die bestimmt noch diese Aufnahme hören wird, da haben wir wirklich nach 4 Wochen hat er angefangen, sich wirklich messbar anders zu verhalten. Er hat nämlich immer Listen geschrieben für sie von Sachen, die er sich wünscht, die sie über den Tag macht, während er arbeiten geht. Und nach 4 Wochen Coaching stand auf einmal hinter jedem Punkt ein Bitte.
Das ist ja cool.
Ja. Oder er hat sich halt morgens anders verabschiedet und abends anders Hallo gesagt. Das waren wirklich Sachen, wo sie wirklich gesagt hat, okay, hier hat sich jetzt irgendwas verändert. Aber er wusste nichts vom Coaching. Weil sie einfach in diese Liebe gekommen ist, in ihren Selbstwert, angefangen hat, Grenzen zu setzen. Aber eben gesunde, das heißt also, die Streits waren direkt weniger, es gab einfach eher Diskussionen. Das heißt, er hat auch gemerkt, ah, irgendwas ist hier anders, sie ist entspannter, da ist mehr Harmonie. Und das heißt, er hat sich dann auch angepasst, weil das Spannende ist so diese Dynamik, die man häufig sieht. Die eine Person merkt, ah, irgendwie bekomme ich hier gar nicht mehr so die Liebe, die Aufmerksamkeit oder was auch immer. Und denkt dann unterbewusst zur Bestrafung, zieht es auch diese Liebe und Aufmerksamkeit runter. Vielleicht hat aber nur erste Person gerade eine stressige Zeit. Vielleicht hat das gar nichts mit der Beziehung zu tun. So, aber dann kriegt die andere Person weniger Liebe und denkt, irgendwie ist sie weniger und zieht sich auch zurück. Das heißt, man zieht sich gegenseitig weiter runter und weiter runter. Aber wenn dann die eine Person in die Selbstliebe kommt und anfängt dadurch, wenn man sich selbst akzeptiert, kann man auch andere Leute viel leichter akzeptieren, war dann auf einmal wieder mehr Wertschätzung da. Und dann reicht das wirklich, wenn eine Person diese Schritte macht und die andere Person dann merkt, oh, hier ist irgendwas schöner, hier ist irgendwas anders, da bin ich jetzt auch wieder bereit, mehr zu geben.
Das klingt wirklich gut. Ich habe es ja auch schon in Beziehungen erlebt, wenn der eine Teil so ein bisschen zurückschraubt, dann schraube ich ja auch zurück. Und irgendwann ist man wahrscheinlich irgendwo bei Null oder irgendwo im Minusbereich. Und dann ist die Anspannung natürlich auch sehr groß und dieses dünne Eis ist natürlich ganz, ganz dünn und diese Streitereien sind ja viel schneller, gehören ja viel schneller zur Tagesordnung, als wenn alles vernünftig laufen würde.
Ganz genau, ja. Und deswegen, also ich habe natürlich nicht das in jedem Fall geschafft, weil manchmal haben wir auch wirklich die Sachen probiert und dann gemerkt, nee, der Partner kommt einfach so null hinterher. Das heißt, die Reibereien werden vielleicht eher sogar größer, weil die eine Person anfängt, Grenzen zu setzen. Und das ist dann so das Zeichen, wo man merkt, okay, wenn jetzt die Reibereien sogar größer werden, weil du nicht mehr in diese Schublade passt, dann macht es eben auch Sinn, dann diese Beziehung zu beenden und dann eben ja auch ein bisschen Trauerbegleitung zu machen und eben sich dann wieder so aufzustellen, dass man danach jemanden auswählt, der eben nicht mehr diese Muster hat.
Ist ein Streiten in einer Beziehung gesund oder ist das eigentlich das Schlimmste, was es gibt?
Es kommt aufs Wie an. Also grundsätzlich eine Beziehung ohne Streit ist auch ungesund. Nur Streiten ist auch ungesund. Also es gibt ja, als Leute, die schon mal gehört haben, den Dr. John und Julie Gottman, amerikanische Beziehungstherapeuten und Psychologen, die sehr viel Forschung gemacht haben. Und die haben gemerkt, dass Streiten bei guten Beziehungen in der Tagesordnung sind. Nur sie werden eben in Anführungsstrichen gesund gestritten. Das heißt, es werden auch Gefühle geäußert. Ich bin gerade total wütend, weil das und das für mich nicht geklappt hat. Aber die bleiben bei sich. Die sagen nicht, du Idiot, du hast wieder vergessen, den Müll rauszubringen. Das heißt, sie vermeiden Beleidigungen, Angriffe, sondern die sind auf Augenhöhe. Also ein Beispiel, was ich da immer interessant fand, das war aus der Corona-Zeit, wo sich die eine Person dann die Meinung geändert hat und dann sag ich, ich bin total genervt, dass du deine Meinung geändert hast. Es war für mich so wichtig, dass du einfach klar warst, weil du der Experte bist von uns beiden, habe ich mich auf dich verlassen. Sag mir doch mal, wie kommt es, dass du deine Meinung geändert hast? Dann wurde trotzdem der Wut und die Gefühle geäußert, aber es wurde halt nicht, du bist eine fahrende Münze, sondern ich bin total verwirrt, weil ich habe mich auf dich verlassen. Sag mir doch bitte, woher das kommt, damit ich dich verstehen kann. Das heißt, immer diese Spur Neugier dabei zu haben.
Warum sind wir, dass wir schnell anfangen, den Partner, die Partnerin zu beschimpfen? Also was du ja schon sagtest, du Idiot oder was auch immer. Weil eigentlich, das heißt eigentlich, das ist ja eigentlich die Person, die wir über alles lieben. Und in einem Streit, ja, tun wir der Person weh und beleidigen sie.
Also es ist natürlich nicht für alle, aber die das machen, ist es häufig so unterbewusst, ich habe jetzt Angst, verletzt zu werden, also verletze ich mehr oder weniger zuerst. Also dieses Kleinkinder oder Jugendliche, so nach dem Motto, wer zuerst schlägt, dann an den Boden bringt, hat gewonnen. Das ist das eine. Und das schafft halt immer Distanz. Und Distanz tut halt dann vermeintlich weniger weh. Aber ist auch ein Trugschluss. Und viele Sachen sind auch einfach so gelernt. Also wenn ich jetzt mal meine Ehe nehme, bei uns im Haushalt, in der Familie, war Wut nicht angebracht. Da waren eher so Sätze wie, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Was, glaube ich, noch viel mehr wehgetan hat. Und im Haushalt meiner Familie, meiner Frau, war Wut an der Tagesordnung. Da wurde geflucht, da wurde geschimpft, da wurde irgendwelche flapsigen Wörter sich in den Kopf geworfen. Das heißt, meine Frau hat einen viel leichteren Zugang zu Wut und haut da eher mal eine Sache raus und ich kann da schwieriger mit umgehen. Das heißt, es sind doch eben auch genau darum die alten Muster, wie wir sie familiär gelernt haben, die es auch darum geht, auf diesem Weg der Entwicklung, die dann auch zu durchbrechen, um halt eben was Neues zu lernen, was einem langfristig besser tut.
Das sind dann die Glaubenssätze, die im Endeffekt umgeschrieben werden müssten.
Ja, Glaubenssätzen, aber auch eben so wirklich Verhaltensmuster. Also ich habe diese Woche im Live-Call mit der Gruppe hat auch jemand gesagt, ja, ich schaff's eben nicht so richtig, Grenzen zu setzen. Da haben wir halt mal ein Rollenspiel gemacht. Also es ist ein Mann, der ist getrennt, lebt aber noch mit der Ex-Partnerin zusammen und der Tochter im gleichen Haushalt. Und dann war einfach nur die Frage von dem Rollenspiel, du, wie sieht's aus? Ich möchte morgen mit dem neuen Partner was machen. Kannst du spontan die Tochter übernehmen? Und seine Reaktion war, ja, dann kann ich ja nicht arbeiten, lass mich mal nachdenken. Und er hat es gar nicht gemerkt, weil dieses, dann kann ich ja morgen nicht arbeiten, hat er praktisch schon direkt Ja gesagt, ohne es zu merken. Und genau darum geht's eben auch beim Coaching, auf diese Sachen aufmerksam zu machen. Und dafür braucht er gar keinen neuen Glaubenssatz. Er braucht einfach in diesem Fall eigentlich eine Strategie, wie sich Zeit erkaufen kann, um nicht direkt Ja zu sagen, um erstmal dann mit den Gefühlen umgehen zu können, die dieser potenzielle Konflikt hervorruft. Weil davor hat er eigentlich eher Angst. Und aus dieser Angst heraus reagiert er sofort. Und so gilt es halt eben darum, bei Konflikten, bei schwierigen Situationen in Beziehungen, sind es manchmal Ja, sind es Glaubenssätze, aber manchmal sind es einfach Strategien.
Was passiert, wenn sich das Paar über alles liebt, da aber eine Krankheit eine Rolle spielt? Ein Teil ist erkrankt, psychisch oder chronisch, wie auch immer. Die Liebe ist riesig groß, aber diese Erkrankung wird nicht akzeptiert. Wie findet man da den richtigen Weg, dass man sagt, ich will dich nicht verlieren, aber die Erkrankung ist halt ein Teil von dir, die gehört ja dazu und ich muss versuchen, die zu akzeptieren, was mir aber wahnsinnig schwerfällt. Und durch die Krankheit passieren ja auch Dinge, dass der Partner, die Partnerin schwach ist oder vielleicht nicht mehr so kann, wie sie mal war oder wie auch immer. Gibt es da auch irgendwelche Lösungen, Tipps und Tricks?
Also es gibt für alles immer eine Lösung. Das finde ich, also das ist so meine Einstellung, die ich habe. Und die hilft mir und die möchte ich auch eigentlich allen Leuten weitergeben, also auch alle, die das jetzt hören. Es gibt für immer eine Lösung. Es gibt sogar häufig auch eine bessere Lösung, als man zuerst denkt. Das erstmal ganz grundsätzlich. Und aber damit ich die richtig verstehe, ich glaube, du meinst, wenn die Person, die krank ist, die Krankheit nicht akzeptiert oder nichts machen will dagegen.
Einmal das oder halt auch, wenn die Person die Krankheit akzeptiert, aber der Partner, die Partnerin die Krankheit nicht akzeptiert.
Also dann gehe ich erstmal darauf ein, wenn der Partner die Krankheit nicht akzeptiert, dann ist halt dann die Frage, ist das dann wirklich Liebe, was da ist? Weil für mich heißt Liebe oder bedingungslose Liebe, ich nehme die Person an, wie sie ist und möchte nur das Beste für die Person. Das heißt, wenn meine Frau mich verlässt und ich merke, okay, ich habe jetzt als Beispiel, ich arbeite halt recht viel und wenn meine Frau immer, wir sprechen auch drüber und bisher ist es noch für sie okay und ich bin auch achtsam, aber nehmen wir mal an, ich würde extrem viel arbeiten, hätte keine Zeit mehr für sie, für unsere Tochter, für irgendwas hier, dass sie dann immer sagt, so, ich gehe jetzt lieber, bevor ich halt irgendwie, ja, mich hier unter Wert verkaufe, das habe ich nicht verdient. Und dann, wenn ich da so voll in diesem Loch drinne gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, macht Sinn. Da brauche ich nicht diskutieren oder betteln. Also ich würde sagen, ja, ich habe es endlich verstanden. Aber ich will ja, dass es dir und der Kleinen gut geht. Und wenn ihr praktisch von mir immer die Signale bekommt, dass ihr mir egal seid, dann ist es vielleicht sogar besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Das heißt für mich Liebe, dass ich sogar erkenne, ich bin jetzt gerade auf eine gewisse Art und Weise toxisch für die Beziehung und verstehe, warum ich verlassen werde. Das heißt, diese Akzeptanz, wenn ich jemanden liebe, würde ich mir wünschen, dass sie auch in alle Richtungen geht von Krankheiten. Also wenn der Partner depressiv wird, dass ich ihm das jetzt nicht ausrede, sondern sage, ja, ich verstehe, dass da eine Krankheit ist, die ich ehrlich gesagt auch nicht verstehe, weil das ist halt das Schwierige. Einen Armbruch kann man verstehen. Wenn Leute keine Depression hatten, können sie nicht verstehen, wie sie das anfühlt für andere Leute. Aber dann, wenn ich jemanden so liebe, dass ich sage, ja, ich akzeptiere, dass da was mit dir ist, was schwierig ist, und wir schaffen das zusammen. Und ich weiß noch keine Lösung, aber wenn wir da am Ball bleiben, dann finden wir irgendeinen Weg. Das ist so von der einen Seite. Und wenn das halt sowas nicht akzeptiert wird, dann würde ich halt schon diese vermeintliche Liebe in Frage stellen, weil das ist halt dann bedingte Liebe. Das ist so wie, also das typische Beispiel, etwas ältere Männer, die irgendwann die Frauen durch eine jüngere ersetzen. Weil sie halt anscheinend ja mehr mit dem Körper zusammen sein wollen als mit dem Geist. Es gibt bestimmt immer noch andere Probleme. Aber das ist so dieses Ersetzen-Beispiel. Wenn jemand krank wird, dann ersetze ich den halt. Wenn aber hingegen der Partner die Krankheit nicht akzeptiert, der die Krankheit hat, dann ist es halt relativ schwer. Das habe ich auch schon in Begleitung gehabt, wo der Mann ja gesundheitliche Probleme hat und alles ist abgeklärt. Und er weiß also auch, dass er schon ein bisschen vielleicht psychosomatische Sachen haben könnte, aber will es eben nicht angucken. Und dann ist natürlich das super schwer für die Partner, die dann vielleicht sogar verstehen, was man machen könnte, und der Partner blockiert total. Und dann ist eben so ein bisschen die Frage, so Richtung das Abwägen zwischen Selbstliebe und Liebe vom Partner. und dass sie einen Mittelweg finden. Weil wenn der Partner praktisch zugrunde geht und sich absolut beratungsresistent ist und sich nicht helfen lassen will und immer weiter degradiert, dann ist ja die Frage, okay, möchte ich mir das anschauen? Und dann zu fragen, okay, dann ist es wirklich ein Abwägen. Kann ich damit umgehen? Liebe ich ihn so sehr, dass ich bereit bin, jetzt wirklich Akzeptanz zu trainieren und über diese Akzeptanz dann vielleicht doch eine Veränderung zu bewirken? Das ist dann wirklich ein Fall, den ich halt immer sehr individuell angucke und auch wirklich auch gucke. Ich probiere auch meinen Kopf rauszulassen, dann einfach die Person mal fühlen zu lassen. Weil dann kommen meistens halt Sachen aus dem Unterbewusstsein, die ganz andere Impulse geben. Und dann finden sich da manchmal viel mehr Lösungen, als wenn man jetzt mit dem Kopf probiert, alles zu zerdenken.
Jetzt sind wir schon mitten in den, in Klammern, Beziehungsproblemen. Ich war gestern mit ein paar Leuten essen und dann sagte da eine Bekannte von mir, du, sagte, weißt du was, ich suche ganz, ganz dringend eine Frau. Ich mag es nicht mehr, alleine zu sein. Ich will jetzt eine Frau haben. Ich will glücklich sein. Also wirklich so dieses, die muss jetzt da sein. Wahrscheinlich ist das doch der total falsche Weg.
Ja. Ja, weil das ist halt aus der Bedürftigkeit raus. Dass ich bezeichne gerne so ein gesundes Leben so als ein Tisch mit verschiedenen Beinen. Und eine Person will eigentlich gerne dazukommen, wenn der Tisch stabil ist und schön aussieht und geschmückt ist, und dann wird man gerne noch ein zusätzliches Tischbein davon. Aber wenn man praktisch den ganzen Tisch nur anguckt, sich auf dieses eine Bein, was fehlt, fokussiert, dann ja, ist es halt nicht besonders anziehend. Und dieser Prozess vom Loslassen oder Anhaften von der Beziehung ist halt gerade in diesen Momenten recht schwer, das weiß ich. Und darum kommen halt eben auch wirklich Leute ins Coaching, um halt zu merken, okay, ich bin da blockiert, ich brauche eine neue Person zu sehr, was dann eben auch der perfekte Nährboden für eine neue toxische Beziehung ist. Weil ich hatte auch schon Klientinnen, die haben gesagt, ja, ich saß da mit 27 und habe ihn angeguckt und habe gedacht, ah, ich weiß, du bist nicht der Richtige, aber ich will Kinder und ich will auch nicht alleine sein.
Das kenne ich, das habe ich auch mal erlebt.
Aber die Frau, an die ich da denke, hat sich dahinter herausgestellt, dass dieser Mann starke narzisstische Züge hat. Die haben Kinder bekommen und haben sich dann irgendwann, hat es geschafft, sich daraus zu befreien. Aber praktisch diese Kinder als Verbindung bleiben halt ein Leben lang. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, also die Leute, die zu mir kommen in jungen Jahren, die profitieren total davon, weil die einfach da direkt einen Grundstein legen, dass sie halt einfach, ja, die Verlustangst ablegen, den Selbstwert steigern und vor allem auch wichtig, halt ganz viele Techniken lernen, um aus solchen, nachgestrichen Löchern oder Krisen wieder rauszukommen.
Wie kann ich denn überhaupt einen Mann oder eine Frau kennenlernen? Ich habe schon mal übers Internet gedatet. Ich finde es sehr schwer, auf natürlichem Wege irgendwie zu daten. Ein Bekannter sagte letztens, geh doch einfach Freitag oder Samstag 20 Uhr in den Rewe, da sind die Singles unterwegs. Aber wie spreche ich denn so einen Single an? Und ich weiß ja gar nicht, ist sie denn überhaupt oder ist er denn überhaupt Single? Wie komme ich denn überhaupt, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, in eine Beziehung oder eine Partnerin zu finden, wie mache ich denn den ersten Schritt überhaupt? Ich glaube, das ist ja schon das allergrößte Problem, oder?
Und viele ja. Also zu dem ersten Teil der Frage auf jeden Fall, Online-Dating würde ich immer dazu nehmen, weil der Bewegungskreis von manchen Leuten ist halt recht eingeschränkt. Und auch, also jetzt, wenn ich an die Sophie denke, die hat Partner gefunden, die hat ein paar hundert Kilometer entfernt gewohnt. Ohne Online-Dating, wer hätte das nicht geklappt? Die hätten sich wahrscheinlich so auf dem natürlichen Wege nie gesehen. Deswegen würde ich das immer dazu nehmen. Und dann, klar, Rewe und solche Sachen sind auch gut. Und da ist einfach, manche Leute machen sich super viele Sorgen, was man anspricht. Und ich finde es einfach immer am natürlichsten, die Person anzusprechen und sagen, hey, ich habe dich gesehen, ich finde dich attraktiv oder ich finde es irgendwie interessant, ich würde dich gerne kennenlernen.
Kann ich das so machen? Ist das nicht plump?
Nö. Ich habe das früher häufiger so gemacht. Und dann war das wirklich so, also ich habe meistens dann einen Korb bekommen oder nee, ich habe einen Freund. Ob es gestimmt ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es sind wirklich auch manche Frauen, die haben gesagt, ja, nee, alles gut, schönen Tag noch. Und dann haben es auch eine wirklich hinterhergekommen und hat gesagt, also einfach nur zum Sagen, das war jetzt so schön, das ist mir noch nie passiert, danke. Das ist einfach jemand, das war im Café, sie saß sogar mit vier Mädels und ich bin an den Tisch gegangen und habe halt gesagt, du bist mir aufgefallen und ich würde dich gerne kennenlernen. Das ist einfach so ein schönes Lob, dass jemand diesen Mut nimmt, dahin zu gehen und dir zu sagen, dass sie schön aussieht. Und also, sie hatte, es war Samstagmorgen, sie war nicht schick, sie hatte einen eher lockeren Pulli, aber einfach so eine für mich eine total natürliche Schönheit. Und das hat sie berührt. Das habe ich auch in anderen Momenten gemerkt, wo ich Frauen einfach angesprochen habe und gesagt, ich finde dich interessant, wollen wir uns mal kennenlernen. Oder wenn man, Frauen sind da relativ subtil, die geben dann auch, dann machen zum Beispiel viel Blickkontakt oder bewegen sich bewusst schon mal in eine Richtung zu einem. Und jetzt ein Klient hat auch jetzt die Tage dann auch gemerkt, eine Frau hat die ganze Zeit Augenkontakt. Und dann, aber er saß mit einem Kumpel an der Bar, es war im Restaurant oder irgendwo, und hat dann seine Handynummer auf den Zettel geschrieben und hat dann beim Rausgehen bei ihr, weil sie ist auch mit Freunden da, den auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ja, wer mich die ganze Zeit schon anguckt, die möchte meine Nummer geben. So, und das ist halt einfach so, diesen Selbstwert damit zu haben, zu sagen, ich finde dich attraktiv, hier ist meine Nummer, falls du auch Single bist, meldest du dich, und wenn nicht, meldest du halt nicht. Aber es zeigt halt schon so dieses, ich bin happy mit mir, mit meinem Leben, und wenn du Teil davon sein möchtest, cool, und wenn nicht, auch cool.
Im Endeffekt ist es ja so, dass wir das Nein ja eh schon haben, und es kann ja im Endeffekt nur ein Ja werden. Also von daher ist ja die Chance schon relativ groß, selbst wenn es zu einem netten Gespräch kommt oder man trifft sich mal auf einen Kaffee oder was auch immer.
Genau.
Bei mir war das immer so, Jens, ich habe im Vertrieb gearbeitet, habe Lebensmittel verkauft und ich konnte ohne weiteres an die Käsetheke gehen oder mit dem Marktleiter sprechen, wie auch immer. Aber ich habe immer Probleme gehabt, im privaten Bereich Frauen anzusprechen. Wo ich mich dann frage, warum kann ich es geschäftlich, wo ich auch als Fremder in den Laden gehe und den Marktleiter anspreche oder die Marktleiterin anspreche, aber warum kann ich es privat nicht?
Das ist jetzt nicht nur auf Leute ansprechen, sondern auch allgemein auf das ganze Thema Beziehungen bezogen. Also auch auf Selbstwert und Selbstsicherheit in Beziehungen, Kommunikation, Grenzen setzen. Die meisten Leute, die ich begleite, sind beruflich relativ erfolgreich oder auf jeden Fall ziemlich gestanden, aber so ein bisschen, sagen wir mal, Amateure in der Liebe. Und es liegt darin, deine beruflichen Sachen hast du gelernt, wahrscheinlich 16 aufwärts. Vielleicht Jahre später, vielleicht irgendwann. Das heißt, in der Phase hast du die Sachen halt aufgenommen, du konntest die dann adaptieren, hast dann gemerkt, ah, das geht sogar. Und hast dann vielleicht die Art und Weise, wie du Leute ansprichst, hast du vielleicht vorher ein gutes Date gebracht, dass du halt gut drauf bist, das positive Gedanken trainiert und hast gar nicht so auch die ganzen Rückschläge, die vielleicht gekommen sind, weggesteckt, bist daran sogar gewachsen. Weil es eben in einer Phase ist, wo wir so gut reflektieren können, wo wir das Gehirn so ist, dass wir halt an der Strichen schon erwachsen sind. All die Sachen, die Muster, die wir bei Beziehungen haben, die lernen wir halt irgendwann zwischen 1 bis 7. Und das heißt, da sind halt Sachen, da können wir halt nicht reflektieren. Das heißt, so Sachen, so nach dem Motto, was sollen denn die Leute denken? Hat mal meine Mutter gesagt, als ich irgendwie, da war ich schon ein bisschen älter, aber so Sätze, was sollen die Leute denken? Das prägt halt. Dann fragt man sich halt, okay, kann ich da ansprechen? Ist das nicht plump? Oder wirklich so, was denken die Leute drumherum, wenn ich jetzt im Supermarkt einfach eine Frau anspreche, weil wir gerade zufällig beide uns einen Camembert aussuchen oder so. Und das sind halt die Sachen, weil wir da eben so in der Kindheit geprägt sind, sind diese Muster, sitzen viel tiefer und sind damit auch schwieriger umzugewöhnen.
Vor allem ist es ja so einfach, was du ja gerade mit dem Beispiel, was du ja genannt hast, nehmen wir den Bekannten, von dem ich gerade sprach, mit dem ich gestern Abend essen war. Wenn der wirklich an diesem Camembert-Restaurant, an diesem Camembert-Regal steht und neben ihm steht eine Person und er sagt, ich nehme eigentlich immer den Camembert, aber kannst du mir einen anderen empfehlen? Dann bin ich ja schon im Gespräch. Und dann wird sie ja vielleicht sagen, ich liebe diesen, probier den doch einfach mal. Und er sagt dann vielleicht, ich nehme den. Und ja, schon ist man ja in der Kommunikation.
Genau.
Klingt so einfach.
Ja, aber es haben halt Menschen haben halt Blockaden, solche Sachen zu machen. Das ist eben das eine, das ist halt immer dann die Frage, wo kommen die Blockaden her? Und die geht es eigentlich dann eher anzuschauen. Weil was ich sage, ist dann, wenn ich mal an diesem Punkt bin, gar nicht mehr so entscheidend.
Und das ist im Endeffekt das, was du ja auch eingangs schon sagtest, dass du das komplette Spektrum abdeckst. Das heißt, du guckst dann auch, wenn es beim Dating irgendwie nicht rund läuft, wo sind da die Blockaden? Warum kann die Person nicht einfach locker auf eine andere Person zugehen und sagen, hey, ich bin der Sven, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Und da guckst du dann im ersten Step, was ist denn da eigentlich los?
Genau. Also gucken, was sind da für Glaubenssätze, was sind da für Blockaden, was sind da auch vielleicht für Gefühle, die hochkommen. Weil ich bin selbst eher Angst, tendenziell Angstpatient, hatte auch schon Angstattacken. Und ich habe halt früher immer gedacht, dass die Ängste in mir praktisch so sagen, nee, mach das jetzt nicht. So dieser Spruch, es hat sich nicht gut angefühlt.
Ja.
Und dieser Spruch, es hat sich nicht gut angefühlt, ist totaler Quatsch in meiner Welt. Weil Angst möchte mich eigentlich meistens nur warnen. Wenn man aber denkt, dass Angst eigentlich bremsen möchte, weil es bei Angst geht es häufig um Leben und Tod, dann gebe ich natürlich mich diesen Gefühlen hin und vertraue diesen Gefühlen. Aber wenn ich mal verstehe, dass ich die Angst einfach fühlen kann und dann wird die weniger oder kann ich es trotzdem machen, das sind Sachen, die kann man machen, auf die kann man sich vorbereiten. Das ist eine Klientin, hat jetzt ein schweres Dokument, was sie ihrem Chef abgeben wollte und da haben wir wirklich vorbereitet. Welche Gefühle kommen hoch? Okay, wie kannst du mit den Gefühlen umgehen, dass sie weniger werden? Okay, wie kannst du dann positive Gefühle hervorrufen? Welche Glaubenssätze sind noch im Weg? Und da habe ich auch so einen Schlachtplan gemacht, den sie dann umsetzen konnte. Und hat es dann am Tag danach oder zwei Tage später dann angesprochen, das Thema. Und jetzt ist es aufgegleist. Und vorher war sie mehrere Monate blockiert, weil sie eben keinen Weg daraus wusste.
Jetzt ist die Person in einer Beziehung, hat natürlich in der Vergangenheit schon viel erlebt, Trennung erlebt, vielleicht auch irgendwie erlebt, dass Schmerz zugefügt wurde, vielleicht seelischer Schmerz, vielleicht war Fremdgehen ein Thema. Wie soll diese Person jetzt einen klaren Kopf kriegen, wenn diese Person in eine neue Beziehung startet, wenn aber noch diese ganzen Altlasten irgendwie immer noch da schlummern und auch eine gewisse Angst wahrscheinlich da ist, verarscht ihr mich wieder oder verarscht er mich wieder? Kann ich der Person vertrauen? Meint ihr das wirklich ernst oder meint er das wirklich ernst?
Also das ganze Thema Vertrauen, auch so wie du es gerade formuliert hast, wird halt häufig ausgelagert. Kann ich den Menschen um mich herum vertrauen? Das Spannende ist, was viele Leute nicht bedenken, ist, Vertrauen kommt vielmehr von innen. Noch als Klientin, ich denke, die Jenny, die hatte genau diese Sorgen, wie du sie gerade beschrieben hast. Und am Ende vom Coaching waren die Sorgen praktisch immer noch da, weil wir können keine anderen Menschen steuern. Wir können uns nie 100% sicher sein. Aber sie hatte das Vertrauen in sich, dass sie mit all dem Mist, der beim nächsten Mal kommt, umgehen kann. Sie hat das Vertrauen in sich, dass sie ungesunde Verhaltensmuster früher erkennt und nicht mehr verlustängstlich ist und dann bereit ist zu gehen oder Grenzen zu setzen. Mal sagen, hey, Kumpel, das Verhalten, was ich jetzt hier sehe, das stimmt für mich nicht. Das, was wir gerade haben, gefällt mir. Aber so kann ich es nicht weiter fortsetzen. Wenn er einen Fass aufmacht und sagt, was machst du hier für ein Drama? Dann sagt sie, ja, okay, dann gehen wir halt. Alles gut. Und wenn er sagt, du, sorry, ja, ich hatte gerade eine schwierige Woche, dann kann man weitermachen. Aber sie hatte vorher nicht den Selbstwert, solche Gespräche zu führen. Hatte darum auch, ja, nicht das Vertrauen in sich, damit umzugehen. Und wusste, dass sie halt bei einfach toxischem Verhalten auch, ja, nicht damit umgehen kann. Und das ist eben das. So kann man halt das Vertrauen in sich und in die Liebe und alles eigentlich von innen auf erwecken, weil man auch vielleicht weiß, auf welche Muster man nicht mehr reinfällt, weil man das doch eben auch vielleicht mit Kindheitsthemen gefunden und dann aufgelöst hat.
Ich glaube, reden ist in jeglicher Beziehung, ob es im Job ist oder in der Beziehung oder in der Freundschaft, wo auch immer, ich glaube, enorm wichtig, dass wir einfach auch unsere Gefühle preisgeben. Also, was du ja vorhin auch schon sagtest, ich habe Angst davor oder mir geht es dabei nicht gut oder wie auch immer.
Also Reden, Kommunikation ist wirklich so das Hauptding. Ich habe auch kürzlich Podcast-Folgen gemacht, wo ich mal alle meine Klienten oder den Großteil der Klienten auch von früher gefragt habe, so was sind so die Weisheiten oder Wahrheiten über Beziehungen, die du gelernt hast, von denen du gewünscht hättest, dass es früher schon das Wissen da gewesen wäre. Und viele Sachen, manche haben dies gehabt, manche das, aber was eigentlich fast immer dabei war, Kommunikation ist super wichtig. Und vor allem auch eben, wie man kommuniziert. Deswegen habe ich zum Beispiel auch bei mir im Coaching auch jemand, der unterrichtet gewaltfreie Kommunikation, dass ich halt wirklich schaffe, auf Bedürfnis- und Gefühlsebene zu kommunizieren, ohne Leute anzugreifen oder auch wichtig, ohne mich selbst irgendwie anzugreifen.
Ganz spannendes Thema, habe ich auch eine Podcast-Episode drüber gemacht, über gewaltfreie Kommunikation. Und wenn man das beherzigt, diese gewaltfreie Kommunikation, ist das eine ganz spannende Geschichte. Ich hatte auch erst gedacht so, Das ist zwar richtig schwer, weil ich ja vier verschiedene Bausteine habe, auf die ich mich ja konzentrieren muss. Aber wenn ich das einigermaßen verstanden habe, wie das System funktioniert, ist das eine tolle Kommunikationsbasis.
Ja, finde ich auch. Und das ist ganz wichtig, also bei all dem, was ich mache, geht es ja auch nicht nur ums Außen, es geht auch viel ums Innen. Und wenn ich es eben auch schaffe, vielleicht gewaltvolle Kommunikation vom Außen in mir so umzuinterpretieren, dass ich das in Gefühle und Bedürfnisse übersetzen kann, dann tue ich mir auch selbst weniger weh. Weil das ist eben auch die andere Sache, noch zurück zu der Frage vorher, dieses Verletztwerden. Ich sage immer, man kann nur verletzt werden, wenn man auch der anderen Person erlaubt, dass man sie verletzt. Weil wenn ich jetzt als Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie einen Witz machen würde über blonde Leute, würdest du dich, ich weiß nicht, ob du mal blond warst, aber... ich weiß nicht, ob du mal blond warst, aber du würdest dich von sowas nicht angesprochen fühlen. Hm. Wenn ich einen Witz mache über stinkende Füße, wenn du weißt, oh, meine Füße riechen, dann wirst du direkt ein bisschen angefasst. Wenn du weißt, ich habe damit kein Thema, dann das ist so wie, ist mir doch egal. Das heißt, wir reagieren nur auf Sachen, mit denen wir was zu tun haben oder glauben, was zu tun zu haben.
Mehr aus der Vergangenheit nehmen wir die Sachen ja irgendwie mit. Und das sind dann diese sogenannten Triggerpunkte, ne? Wo ich dann sage, das habe ich schon mal erlebt, das will ich nie wieder erleben. Und dann kommt es ja, dass ich vielleicht dann explodiere oder laut werde oder wie auch immer.
Genau. Und so ist es eben auch mit dem Verletzen. Wenn jetzt die Leute, die ich begleite, die Trennung haben, meistens gibt es wirklich gute Gründe, dass sie einfach nicht kompatibel waren oder die Person auch die eigenen Themen hatte. Aber was die Leute eigentlich immer dann machen, sie beziehen alles auf sich. Sie fühlen sich als unfähig, als Versager, als nicht liebenswert. Und das sind aber die Verletzungen, die sich dann letztendlich selbst zuziehen, weil ja, sie sind getrennt, aber sie interpretieren dann sehr viel Verhalten, alles auf sich und ihren Selbstwert, was halt nicht nötig ist. Das heißt, ja, man ist verletzt, wenn man verlassen wird. Aber die Identität, wie verletzt ich bin, die füge ich mir letztendlich mit all diesen Gedanken und Selbstzweifeln und Trägerpunkten, wie du es gesagt hast, selbst zu.
Gibt es eine positive Trennung? Ich glaube meistens nicht, oder? Trennung ist immer doof.
Ja, Trennung ist immer doof. Und ganz wichtig, das ist so ein Mythos, dass die Leute, die sich trennen, dass es für die egal ist. Aber es ist nicht so, weil die leiden auch, nur die haben den Unterschied. Die mögen ja meistens die Person, die sie verlassen, grundsätzlich. Und überlegen dann echt viel und her, soll ich wirklich, soll ich nicht? Das heißt, diesen Trennungsprozess haben sie schon vielleicht Wochen oder Monate durchgemacht, bevor sie dann praktisch da den Hebel ziehen und sind darum halt eben auch in der Verarbeitung schon weiter. Aber für die ist es auch doof. Und auch Leute, die aus toxischen Beziehungen kommen, für die ist es auch doof, weil die meistens in einer Abhängigkeit sind, aus der sie erstmal raus müssen, weil dann auch viele Vorwürfe gegenüber sich selbst da sind. Wie konnte ich da nur drauf reinfallen? Wie war ich nur so dumm? Also auch dann wieder bei meinem Problem von früher schlecht mit sich reden. Das heißt, auch selbst wenn eine Trennung langfristig eine Erleichterung ist, ist sie immer doof.
Warum passiert es häufig, dass wenn wir getrennt wurden oder wenn wir uns getrennt haben, dass wir meistens wieder uns genau diesen Partner oder diese Partnerin suchen, um im Endeffekt ja eine ähnliche Beziehung erneut zu erleben?
Ich weiß nicht, von wem das ist, diese Formulierung, aber ich fand die immer sehr schön. Sagen wir, dass Liebe ist vielleicht einfach, sagen wir, Liebe ist ein Nebel. Und als Kind erleben wir, was für eine Farbe oder was für eine Textur oder was für eine bestimmte Art und Weise dieser Nebel wirklich mit sich bringt. Wenn das zum Beispiel ist, ich muss was für die Liebe machen. Das heißt, ich mache was und werde gelobt und dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Oder ich mache Quatsch und bekomme dann Aufmerksamkeit. Das heißt, ich muss was dafür tun, ich muss für Liebe kämpfen. Das heißt, dann ist diese Liebe irgendwie eingefärbt. Und ich brauche dann, auch im Erwachsenen-Dasein, brauche ich immer wieder diese gleiche Liebe. Das heißt, ich habe schon häufig gehört von Frauen, ja, wenn es zu einfach ist, dann ist es nichts. Dann ist dann die Skepsis zu groß. Und das ist eben das Problem. Wenn du es immer gewöhnt bist, um Liebe zu kämpfen, wirst du halt auch dann wieder Partner anziehen, die dir nicht diese Liebe geben, für die du eben dann doch wieder kämpfen musst. Dann merkst du, ah, das kenne ich, das ist dann die Farbe und die Art und Weise, wie halt für mich Liebe aussieht, das ist das Richtige. Und deswegen wiederholen sich immer wieder die Partner, mit denen man zusammenkommt.
Wenn wir jetzt noch kurz über das Thema Eifersucht sprechen, das heißt, ich kann meine Eifersucht zum Beispiel auch nie ablegen, weil ich ja immer das gleiche Konzept habe, immer an ähnliche Frauen gelange. Und das heißt, Eifersucht spielt ja immer dann eine Rolle, weil ich ja dann selber an mir zweifle.
Also erstmal würde ich die Annahme, dass ich immer an die gleichen Personen gerate, das ist nur so lange, bis ich diese Muster erkannt habe und durchbreche. Aber solange ich die nicht durchbreche und immer bei der gleichen Person lande.
Also bei der gleichen Person nicht, also bei der
gleichen Art und Weise.
Ja.
Dann ist es natürlich schon immer wieder ein Thema, aber auch nur so lange, bis ich das wieder durchbreche. Letztendlich Eifersucht hat, ich habe gerade in meiner letzten Podcast-Folge gegenüber das Thema gesagt, es geht halt schon viel auf den Selbstwert. Also ich hatte es früher auch und heute ist es so, ich weiß, ich bin sehr guter Vater. Ich weiß, wenn ich weniger arbeiten würde, wäre ich noch ein bisschen besserer Ehemann. Aber ich habe so viel Vertrauen in mich, dass ich einfach sage, ja, meine Frau wird mich nicht verlassen. Und da muss ich auch nicht eifersüchtig sein, wenn sie mit sehr guten Freunden, mit denen sie auch schon mal, ich weiß nicht, wie intim geworden ist, aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen, das ist halt ein guter Freund. Ich bin dann so, ja, wenn er sich mit dem trifft, dann trifft sich halt mit dem.
Und das tut dir nicht weh.
Nee, weil die haben so eine gute Freundin. Ich weiß, dass ihr das gut tut, wenn die sich sehen. Und ich bin so im Vertrauen in uns, dass ich da keine Probleme mit habe. Das heißt, dann habe ich, wenn das aber so passieren sollte, genug Vertrauen in mich, dass ich damit umgehen kann. Und ich bin auch der Meinung, wenn sie den Wunsch hat zu gehen und jemand bringt sie auf den Weg, dann holt sie aus unserer Ehe raus, bildlich gesprochen, ja, dann, wenn das mit dem nicht passiert wäre, wäre es wahrscheinlich mit jemand anderem passiert. Das heißt, ich kann sie nicht steuern, ich kann sie nicht kontrollieren, das will ich auch gar nicht. Deswegen lasse ich das so los. Ich sage halt, ja, wenn es passiert, dann passiert's. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass es nicht passiert. Und wenn doch, werde ich dafür eine Lösung finden.
Ich glaube, das ist auch diese Selbstliebe, dass die Personen, die keine Selbstliebe haben oder wo die Selbstliebe noch nicht so stark ist, dass die ja häufig an sich zweifeln und sagen, meint der, die das jetzt, das wirklich ernst mit mir, kann ich dem, der, die das Vertrauen schenken? Diese Person will hinterfragen, das ist ja wahrscheinlich sehr intensiv, weil diese Selbstliebe gar nicht so stark ist.
Ja, ganz genau.
Du hast einen Podcast gemacht, das fand ich ganz spannend, sieben häufige Fehler im Liebesleben. Was kann man denn für Fehler im Liebesleben machen?
Also man kann ja ziemlich viele Fehler machen. Ein paar haben wir jetzt ja schon berührt. Und jetzt mal so in Hauptthemen und Teile ist halt das eine Thema Kommunikation. Dass halt da die Kommunikation fehlt oder eben angriffig ist, nicht auf Augenhöhe, Sachen verschwiegen werden oder Sachen zu spät angesprochen werden. Ich habe da die Spülbecken-Metapher, weil, also ich koche mit regelmäßig Reis. Und wenn man den kocht und lässt ihn ein paar Stunden stehen, dann brauche ich 20 Minuten, um den Topf praktisch wieder richtig zu kochen. Was ich ja mache, ich packe den Reis raus aus dem Reiskocher, wisch ein paar Mal direkt durch und der ist mehr oder weniger sofort wieder sauber. Wenn ich aber dann neben dem Reiskocher noch den Suppentopf und die Teller und die Tassen alles ins Spülbecken packe und sehe immer das Spülbecken, kriege ich so große Augen, denke mir so, oh nee, jetzt bloß nicht. Und das ist anstrengend, da bin ich blockiert. Und genauso ist es mit Beziehung. Wenn jetzt was dreckig ist zwischen uns, wie der Reiskocher, spreche ich drüber, kümmere mich drum. Und dann ist es halt praktisch immer diesem kurzer, schneller Abwasch und ich kann danach weiterziehen. Wenn man das zum Beispiel nicht macht. Also ich bin da selbst nicht so gut drin, wie es gerne wäre. Aber ich komme immer schneller dann zu dem Punkt, dass ich sage, komm, lass mal eben sprechen, was da vorgefallen ist. Dann die anderen Sachen sind halt zum Beispiel, es allen Leuten recht machen wollen. Also auch wieder mein Fehler von früher. Weil ich habe mich dadurch komplett selbst aufgegeben. Die Beziehung war praktisch eine Disbalance, weil ich habe ja gedacht, wie du es eben gesagt hast, ich habe Glück, mit dieser Frau zusammen zu sein. Deswegen muss ich mich jetzt anpassen, damit ich sie glücklich machen kann und halten kann. Das ist wiederum der perfekte Nährboden für eine emotionale Abhängigkeit, für eine Disbalance. Und das will ja keiner. Eigentlich wollen wir alle eine Beziehung auf Augenhöhe. Und man muss ja auch diese Augenhöhe reinbringen, indem ich Grenzen setze, indem ich mal sage, was mir gut tut, was ich brauche. Dann, ja, Selbstwertthemen sind auch ein großer Fehler. Für die kann man zwar nichts, aber man kann was dafür, wenn man da nichts für tut. Und so gibt es echt relativ viele Fehler, die man machen kann, um eben ja die Beziehung zu kannibalisieren oder auch sich selbst.
Ich finde das total spannend, mit dir jetzt über Beziehungen zu sprechen, weil natürlich gibt es halt auch so ein paar Sachen, wo ich mich wiederfinde, es allen Leuten recht zu machen. Das war halt auch ein Riesenproblem bei mir. Aber ich könnte jetzt auch stundenlang mit dir sprechen. Aber ich finde es cool, dass du hier mir und den Zuhörenden einen kleinen Einblick gegeben hast, was du machst. Was ich auch total toll finde, dass du dieses ganzheitliche Konzept hast. Weil das ist auch das, was ich bemängel. Ich muss mir einen Therapeuten suchen, ich muss mir einen Psychiater suchen, ich muss mir einen Ergotherapeuten suchen, ich muss mir eine Selbsthilfegruppe suchen und so weiter und so weiter. Und nehme ja von jedem nur immer kleine Bruchstücke mit, die ich dann für mich zu einem großen und ganzen zusammenbasteln muss, will. Jetzt kommt ein Klient, eine Klientin zu dir und sagt, hallo Jens, ich habe den Podcast gehört. Wie läuft das jetzt?
Also es kommt erstmal ein Kennenlernen zustande, so eine kostenlose Erstberatung, um zu gucken, passt das überhaupt? Das macht man dann mit jemand aus meinem Team, die das mittlerweile recht gut einschätzen kann. Die auch schon mal, das ist ein bisschen so diese Anamnese, würde man beim Arzt sagen. Zu gucken, okay, was ist genau deine Herausforderung? Können wir da helfen? Ist das, im Rahmen unserer Fähigkeiten? Passt auch die Chemie? Und wenn man dann darüber spricht, sprechen auch nochmal mit mir und entscheidet sich danach, ob man die Zusammenarbeit eingeht oder nicht. Das heißt, ich mache es auch, weil erstens, ich kann nicht jedem helfen, da bin ich auch ganz ehrlich, und ich will auch nicht jedem helfen. Also ich hatte auch schon Leute, wo ich dann gemerkt habe, die sind jetzt eher beratungsresistent, wo ich dann sage, nee, da kommen wir einfach nicht zusammen. Wenn ich ein paar Tipps gebe in diesem Gespräch und die Person, die habe ich schon probiert, dann aber vielleicht noch nicht richtig. Also so will ich auch eben mir meine Zeit gut einteilen, die mit Leuten zu verbringen, die wirklich was verändern wollen. Und dann ist das eine relativ breite Begleitung, einerseits durch Online-Material, bisschen wie ein Kurs, je nach Thema, was eine Person hat. Dann, wie du es eben gesagt hast, diese Selbsthilfegruppen, das ist wirklich so der Kern bei mir, dass man sich da zusammensetzt und da wirklich, entweder machen wir Übungen mit der Gruppe oder zum Beispiel gestern Abend haben wir eine Person hatte Angst, alleine zu sein, da haben wir uns darum gekümmert, eine andere Person konnte das Leben nicht so richtig genießen, dann haben wir gemerkt, der Glaubenssatz ist, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Dann haben wir den aufgelöst, eine Person hatte Sorgen bezüglich Kinderbetreuung vom Patenkind, also auch mal Sachen, die nicht direkt mit Beziehung zu tun haben, sondern gerade einfach im Leben präsent sind. Und eine Sache war es noch, weiß nicht, aber das ist eben dann so, dass sie das dann die Leute, die ein Thema haben, direkt eine Transformation merken in diesem Coaching und die anderen, weil es betrifft immer alle, direkt mitlernen. Ah, okay, jetzt hat das Thema, was Johanna hat, habe ich auch und spannend, so hat ihr das geholfen, da kann ich auch was für mich lernen, kann vielleicht die Übung beim nächsten Mal auch machen oder habe die Übung vielleicht gerade schon direkt mitgemacht. Da kann man auch mir immer wieder Fragen stellen. Zum Beispiel Leute sagen, ja, jetzt habe ich heute einen schlechten Tag und das, es passiert und das, was soll ich jetzt machen? Weil als ich damals in Therapie war, war es dann so, ich weiß nicht, wie häufig, aber es war nicht so häufig und da ist in der Zwischenzeit so viel passiert, dann habe ich erstmal erzählt und habe dann spannenderweise auch keine Tipps bekommen und selbst wenn ich welche bekommen habe, war das so, ja, ich weiß ja, dass es ungeschickt war, was ich gemacht habe. Und ich habe gemerkt, wenn man in diesem Moment oder relativ zeitnah dann Impulse bekommt, dann macht es viel mehr Klick und ich kann diese Veränderung viel leichter langfristig annehmen und in mein neues Muster integrieren.
Wie lange dauert so eine, in Klammern, Behandlung oder Coaching?
Also ich mache das immer nur mehrere Monate, je nachdem, wie lange die Person möchte, weil ich habe vorher natürlich auch einfach Einzelsitzungen gemacht und dann haben die Leute meistens halt direkt gemerkt, oh wow, das war jetzt super und denken dann praktisch, alles ist verändert und merken ein paar Wochen später, dass es irgendwie wieder beim Alten ist. Weil nämlich wir jetzt wieder beim Tischbein sind. Es gibt halt verschiedene Sachen, die wir anschauen wollen und sollten. Wie halt kindliche Themen, Glaubenssätze, Umgang mit Gefühlen, irgendwelche Blockaden, alte Bindungsmuster, Ängste. Das heißt, es sind ganz viele verschiedene Bausteine, die am Ende dafür sorgen, dass die, jetzt bei dem Wort Behandlung, auch erfolgreich ist und das Ergebnis erzielt wird, was die Person sich wünscht. Brauchen eben viele Berührungspunkte und deswegen mache ich das eben nur zwei, drei Monate aufwärts.
Gibt es so eine kostenlose Gruppe, wo man reinschnuppern kann oder ist das alles in diesem Paket integriert?
Im Moment ist das alles in dem Paket integriert. Ich hatte mal eine Zeit lang Workshops gemacht. Ich plane gerade wieder, welche zu machen. Also wir haben jetzt ja bei der Aufnahme Mitte Januar. Wahrscheinlich sollte ich ab Februar wieder Workshops machen, wo ich ein bisschen Leute reinschnuppern lasse. Aber ja, Kurse habe ich auch mal angeboten. Das habe ich jetzt alles aufgehört, sondern konzentriere mich jetzt wirklich auf die Leute, die jetzt da eine große Veränderungen machen wollen, was im ehrlichen Kurs ist halt meistens so zum Kennenlernen. Der macht hier und da ein bisschen was, aber die meisten buchen einen Kurs und machen die gar nicht richtig mit. Und dann liegen halt 5 Kurse überall rum und die man nie richtig angefangen hat. Und deswegen habe ich gemerkt, hilft eben diese persönliche Begleitung von regelmäßigen Austausch mit mir, von Fragen stellen können, von der Gruppe, um halt eben auch wirklich was zu verändern. Weil am Ende ist die Währung von mir, dass Leute sagen, wow, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Also mir hat Ende des letzten Jahres eine Frau eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, also in Tränen, Jens, ich denke gerade über mein Jahr nach und ich merke gerade, was ich dieses Jahr alles bewegt habe. Ich habe zwar echt viel geweint, aber es war eigentlich das nach der Geburt meiner Kinder, das wichtigste Jahr meines Lebens und danke, dass du mich begleitet hast. Das ist halt das, was mir hilft, weil ich das auch, da kann ich anderen Leuten mir davon erzählen und das, wenn man merkt, bei mir passiert auch wirklich eine Veränderung. Weißt du, wenn wir ehrlich, es gibt doch echt viel Schindluder auf dem Coaching-Markt.
Das ist so, keine Frage. Gibt es vielleicht zum Schluss noch so eine richtig schöne Geschichte, an die du dich gerne zurückerinnerst, wo du sagst, das zeigt eigentlich, dass das, was ich mache, genau das Richtige ist. Vielleicht so, ja, weiß ich nicht. Deine schönste erlebte Geschichte in deinem Tun.
Also ich denke jetzt gerade an zwei. Die eine ist, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, wo nach 4 Wochen der Mann sich geändert hat, obwohl ich zum Coaching wusste. Weil sie nämlich Anfang letzten Jahres auch Suizid gefährdet war, ist dann über meinen Podcast, hat sie dann wieder sich stabilisiert und hat jetzt praktisch über das Coaching dann, wie ich ihre Ehe gerettet, sich selbst aufgefangen und sagt, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich noch nie war, von der Zufriedenheit, von der Lebensqualität und ich weiß, sie wird bis ans Ende ihrer Tage dankbar sein und das war so ein richtig schöner Prozess, gerade weil sie eben wirklich gefühlt ganz unten gestartet ist. Und das andere sind jetzt so ein paar Geschichten aus der letzten Zeit, an die ich denke, wo Leute zu Anfang bei diesen Kennenlerngesprächen sehr unzufrieden waren. Ich messe gerne so die Zufriedenheit auf dieser 1-10 Skala. Und die haben damals gesagt, ja, ich bin halt eher bei einer 2. Und auch die ganze Zeit bei einer 2. Mal bei einer 1, vielleicht mal ein bisschen höher, aber sehr weit niedrig. Und diese Person war jetzt dann, glaube ich, nach 3 Wochen, führt darüber auch Buch, ständig bei einer 8. Und das ist so schön zu sehen, dass ja die Trennung ist noch nicht ganz überwunden, aber einfach Selbstliebe ist schon da, die Routinen sind da, es hat auch sehr viele Schritte gemacht worden, um einfach zu mal sagen, ja, ich bin euch drüber hinweg, aber ich kann mein Leben wieder genießen. Ich kann wieder morgens positiv aufstehen, ich kann abends wieder positiv ins Bett gehen. Und das wirkt dann sich auf das Arbeitsleben, auf das soziale Umfeld. Und das sind dann so die kleinen, schönen Geschichten, die mich dann einfach berühren. Wenn ich halt wirklich merke, dass da habe ich nicht nur die Liebe, sondern wirklich den Alltag einer Person so positiv beeinflussen dürfen.
Ich finde das total toll, was du machst, was ich mache, dass wir wirklich von unseren Followern oder eher von unseren Followern ja solche ja Herzensrezessionen bekommen, wo ich dann auch denke, so, ja, ich mache ja eigentlich gar nicht viel, aber das, was ich mache, mache ich ja anscheinend richtig. Und das ehrt mich auch total und ich freue mich da halt auch tierisch drüber, wenn dann irgendjemand schreibt, hey, es hat mir gut getan oder das hat mir was gebracht oder es ist eigentlich das ist der beste Lohn eigentlich, ne? Also finde ich zumindest.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn du jetzt sagst, ich will mal den Jens kennenlernen und vielleicht kann der mir helfen, dann findest du alle Kontaktdaten zu Jens in den Podcast-Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da oder ganz, ganz wichtig, empfehle uns einfach weiter. Vielleicht hast du ja auch jemanden, wo du sagst, der bräuchte vielleicht mal Unterstützung. Dann empfehle uns einfach weiter. Und du kannst uns natürlich auch schreiben. Wir freuen uns natürlich immer, wenn du uns schreibst, wie es dir gefallen hat. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du zugehört hast. Und natürlich ganz, ganz lieben Dank an dich, Jens, dass du dir Zeit genommen hast. Können wir jetzt auf Stundenlang weiter quatschen. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut.
Ich mich auch. Danke für die Einladung.
Gerne. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und wie schon gesagt, empfehlt uns weiter. Bis dahin. Tschüss.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.